Heute ist mal wieder ein Studienfach an der Reihe, das auf der Wunschliste vieler von euch ganz oben steht. Wir sprechen endlich über Zahnmedizin. Wenn ich an Zahnmedizin denke, erinnere ich mich sofort an die vielen Stunden, die ich als Kind im Wartezimmer beim Zahnarzt verbracht habe, nervös mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Und dann dieser ganz spezielle Geruch in der Praxis, vielleicht kennt ihr das. Aber Zahnmedizin ist natürlich viel mehr als nur Bohrer und Füllungen. Zahnmedizin bedeutet auch zu lernen, wie man Krankheiten der Zähne, des Mundes und des Kiefers frühzeitig erkennt und vorbeugen kann. Und vor allem, wie man mit PatientInnen umgeht. Heute haben wir jemanden zu Gast, der genau diesen Weg eingeschlagen hat. Paul erzählt uns, wie das Zahnmedizinstudium wirklich abläuft, was die wichtigsten Inhalte sind, wie viel feinmotorische Fähigkeiten man braucht und ob der berühmte harte Alltag des Zahnmediziners tatsächlich stimmt. Wenn du mit dem Gedanken spielst, Zahnmedizin zu studieren oder einfach neugierig bist, was eigentlich hinter diesem unverkennbaren Geruch in der Zahnarztpraxis steckt, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Annabel.
Hallo.
Annabel und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir sprechen heute mit Paul, ich habe es schon gesagt. Hi Paul, schön, dass du da bist.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir fangen eigentlich immer mit derselben Frage an, aber heute mache ich eine Ausnahme, weil ich ja im Intro schon über diesen Geruch gesprochen habe. Und jetzt möchte ich das direkt am Anfang klären. Was steckt hinter diesem Geruch? Weißt du das? Oder gibt es da irgendwas Bestimmtes, was du denkst, was da dahinter steckt? Weil es riecht irgendwie in jeder Zahnarztpraxis gefühlt gleich.
Ja, ist eine gute Frage. In der Zahnarztpraxis ist halt so, man hat viele verschiedene Lösungen, Desinfektionsmittel für auch... Man muss ja alles immer desinfizieren nach jedem Patienten. Da gibt's dann Tücher mit so Desinfektionsmittel. Aber auch so Lösungen, die man im Mund bei den Patienten verwendet. Die haben auch alle so einen eigenen Geruch. Und ich glaube, so die Mischung daraus macht's irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Im Vorgespräch meinte Annabel noch, vielleicht auch noch der Angstschweiß der Leute. Aber über das Thema reden wir nachher auch noch.
Definitiv.
Aber ich habe auch schon vermutet, dass irgendwie so eine Mischung irgendwie dahinter steckt. Aber es ist schon ein sehr unverkennbarer Geruch. Also vielen Dank fürs Aufklären. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, die wir immer stellen am Anfang. Magst du uns mal erzählen, wie du bei der Studienwahl vorgegangen bist und wie du auf Zahnmedizin gekommen bist?
Ja, also ich habe in meiner Schulzeit immer schon so mit dem Gedanken gespielt, irgendwas in die medizinische Richtung zu machen. Hab dann damals, ich glaube es war in der 11. Klasse, hatten wir auch so ein Studienberatungsgespräch. Da wurde mir mit meinen aktuellen Noten schon eigentlich so gesagt, kannst du eigentlich vergessen.
Oh nein.
Ja, das war so ein kleiner Rückschlag. Dann hatte ich mein Abi in der Tasche, es war auch nicht so gut. Hab dann erstmal ein bisschen gearbeitet und bin dann nach Australien gegangen für ein halbes Jahr.
Cool.
Und hab mir da dann nochmal so wirklich überlegt, was ich machen will. Hatte dann auch immer so im Hinterkopf, dass mein Großonkel, der war auch Zahnarzt, ich fand das eigentlich mal ganz cool, was er so gemacht hat. Und dann habe ich mich in Australien eigentlich erstmal noch für eine Ausbildung beworben bei einem Zahnarzt. Hatte noch direkt, als ich zurückgekommen bin, das Bewerbungsgespräch und habe dann nach 2 Monaten, konnte ich da direkt mit meiner Ausbildung starten. Ja, genau. Und dann habe ich das halt so ein bisschen kennengelernt. Man kann, wenn man Abitur hat, kann man die Ausbildung auch ziemlich stark verkürzen. Also man kann das erste Lehrjahr überspringen. Dann kann man, wenn man dann in dem Ausbildungsberuf gute Noten hat, kann man noch mal das letzte halbe Jahr überspringen, sodass ich dann nur 1,5 Jahre Ausbildung hatte.
Was war das dann? Zahnmediziner Fachangestellter?
Genau, ja.
Ah ja, okay.
Genau.
ZFA.
ZFA.
Sehr schön.
Ja, genau.
Ja.
Heute ZFA, früher Zahnarzt, Helferin.
Genau, ja.
Genau, das habe ich dann gemacht und habe dann währenddessen noch mein TMS geschrieben. Und
da sagen wir gleich nachher noch was zu, was das ist, weil das auch speziell ist auf jeden Fall.
Genau. Und hab dann aber tatsächlich nicht direkt einen Platz bekommen und dann war ich schon so, oh Mist, habe ich das jetzt alles umsonst gemacht. Hab dann 1 Semester Jura studiert, weil das immer so mein Zweitwunsch irgendwie war, keine Ahnung. Und dann habe ich aber nach dem 1 Semester dann doch noch den Platz hier in Mainz bekommen, Genau.
Cool. Heißt das, habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass du dich mit anhand deiner Ausbildung bei uns beworben hast auf einen Studienplatz?
Nee, das habe ich tatsächlich erst später erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ach krass, okay.
Ja, ich habe mich über dieses normale Verfahren und da hat dann meine Abi-Note, der TMS und die Ausbildung mit reingespielt und da hatte ich so und so viele Punkte und dann, genau.
Ah, und darüber bist du dann reingekommen.
Genau.
Weil das ist ja vielleicht für unsere HörerInnen interessant, dass es eben diese Option auch geben würde, wenn man eine passende Ausbildung macht. Wir können da jetzt nicht in die Tiefe gehen.
Da könnt ihr aber mal in die Folge Studieren ohne Abi reinhören, weil wir haben eine Folge gemacht zu Studieren ohne Abi, wo wir diesen Weg beschreiben. Also genau, weil über also das, was du gemacht hast, deswegen hat Annabelle jetzt auch so interessiert nachgefragt, rein theoretisch, wenn die Note der Ausbildung irgendwie super, super toll.
Besser als das Abi?
Besser als das Abi war. Du wusstest diesen Weg jetzt nicht, aber den gibt es. Dann kann man auch über die Ausbildung versuchen, über das Studium reinzukommen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr mal bei dieser Folge Studieren ohne Abi mal reinhören oder uns auch eine Mail schreiben. Wir sagen am Ende nochmal die Mailadresse. Gerne dazu mal informieren, weil das ist in Mainz auch speziell. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so tief eintauchen, weil wir sonst so vom Thema abkommen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr cool, dass du auch ohne diesen Weg zu kennen reingekommen bist und dass es geklappt hat. Warst du wahrscheinlich ziemlich erleichtert, oder?
Ja, also ich war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auf dem Weg zu meinem Nebenjob. Ich habe in Jena ein Semester Jura studiert, weil da war es auch relativ knapp mit Zahnmedizin und dachte ich mir so, dann bin ich schon mal da und dann klappt es bestimmt da. Aber dann war es doch hier. Dann bin ich wieder umgezogen nach einem halben Jahr.
Oh Gott.
Meine Eltern gefreut.
Crazy. Ja, cool, dass es dann geklappt hat. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in so, was macht man eigentlich im Zahnmedizinstudium inhaltlich? Also mit welchen Themen, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich denn, wenn ich Zahnmedizin studiere? Was lerne ich da so?
Man muss vielleicht erstmal sagen, dass das Studium in so drei Abschnitte aufgebaut ist. Im ersten Studienabschnitt, das nennt man quasi die Vorklinik, wie auch beim Humanmedizinstudium, dass man hier am Campus und hat so diese naturwissenschaftlichen Fächer wie Bio, Chemie, Physik, Biochemie, Physiologie, Anatomie. Da lernt man so diese Grundlagen, hat aber auch schon zwei Zahnfächer, also wo man so ein bisschen an die Zahnmedizin rangeführt wird, auch ein bisschen an das Praktische rangeführt wird. Genau, also man hat erst so diesen naturwissenschaftlichen Teil. Dann hat man im zweiten Abschnitt, das ist das fünfte und sechste Semester, hat man dann, man nennt es Phantomjahr. Es gibt so Phantomköpfe, das sind so Plastikköpfe, an denen man üben kann. Da hat man halt zwei Semester lang so Übungen an diesen Plastikzähnen, muss die so beschleifen und Füllungen legen und so Prothesen basteln, sage ich jetzt mal.
Spannend.
Genau, das schließt dann auch wieder ab mit dem zweiten Examen. Und dann hat man ab dem siebten Semester den richtigen Patientenkontakt in der Zahnklinik. Dann ist man auch endlich auch gar nicht mehr hier am Campus, sondern spielt sich der ganze Tag an der Klinik ab. Und da lernt man dann wirklich mit den Dozenten zusammen ganz eng, wie man den Patienten behandelt. Man wird ja auch nicht alleine gelassen. Das sind so diese drei Abschnitte eigentlich, diese Vorklinik, dieses Phantomjahr und dann die Klinik eigentlich, wo man die Patienten behandelt.
Da ist man dann schon direkt an den Patienten dran.
Genau, also da bin ich jetzt, also ich kriege nächste Woche meinen ersten Patienten im Studium. Ja, und da macht man halt jetzt erst so normale Untersuchungen, wie man es jetzt kennt. Einmal gucken, so einen Befund aufnehmen, also einmal, wie der Status ist, der aktuelle Zahnstatus. Und hält dann halt immer nach jedem Schritt, den man macht, muss man so eine Klingel, sage ich mal, drücken, dann leuchtet so ein Licht und dann weiß der Assistent Bescheid, oh, der Student hat jetzt irgendwie einen Schritt fertig gemacht, dann kommt der Assistent, guckt und sagt, ob man weitermachen darf oder ob man irgendwas falsch gemacht hat.
Okay, und das ist auch eine ganz normale Patient-Patientin?
Genau, das sind ganz normale Patienten aus der Klinik, die einem dann zugeteilt werden.
Und dieser Phantomkurs hieß das, ne? Das heißt, das ist so der Schritt, den mache ich, bevor ich an den echten Menschen darf, bin ich in so einem Phantomkurs drin und lerne ich da sowas wie Bohren zum Beispiel? Das kann man ja nicht so natürlich.
Genau, ja. Also das erste Mal macht man es schon im zweiten Semester in der Vorklinik. Da fängt es dann an, dass man so Zahnreinigungen und sowas übt an diesen Plastikzähnen. Genau, und dann im fünften und sechsten wird das immer so vertieft. Da hat man das dann wirklich jeden Tag ganz intensiv und ja, dann lernt man auch, wie man so, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Karies hat, klassisches Beispiel, wie man die so rausbohren muss und was man dann danach mit dem Loch machen muss, das lernt man da.
Dann also auch Füllung machen dann genau, wahrscheinlich, ja. Ne, wie das dann geht. Wie schwierig, muss ich jetzt noch fragen, wie schwierig ist bitte das Bohren im Zahn? Weil ich stelle mir das ziemlich, also irgendwie stelle ich mir das schwierig, weil man darf ja zum Beispiel nicht zittern.
Mm, genau, ja. Das ist schon ungewohnt am Anfang, aber ich sag mal, man kommt gut rein. Also man hat halt wirklich viele Kurse, wo man es lernt. Und ist ja auch immer so, dass so ein bisschen Gerücht, sage ich mal, man muss dafür direkt so perfekt talentiert sein, das perfekte Feingefühl haben. Aber ich finde schon, dass man das auch im Studium beigebracht bekommt und auch lernt. Einfach auch durch die Rückmeldung, die man von den Dozenten kriegt. Und ja, dann kommt das eigentlich, es gibt auch irgendwie so eine Regel, dass man sich immer so ein bisschen abstützen kann auf den Zehen davor mit seinem Finger und dann zittert man auch eigentlich nicht.
Ah, da lernt man dann so Hacks. Ich kann mir ja vorstellen, dass dann deine Ausbildung da vielleicht auch hilfreich war, oder? Im Studium, weil du da ja schon bestimmte Techniken gelernt hast.
Also jetzt so was Bohren angeht, nicht unbedingt, aber so eine Zahnreinigung hat man halt schon mal gemacht und man weiß halt auf jeden Fall auch, wie man Behandlung vorbereitet, ist vielleicht jetzt vor allem für den klinischen Abschnitt gut, wo man dann echte Patienten hat, was man vorbereitet, dass man das halt alles mal passend parat hat, nicht wild rumsuchen muss oder noch nachschlagen muss, was für welchen Behandlungsschritt wichtig ist. Da hilft es auf jeden Fall.
Nein, du warst halt schon mal, also es klingt jetzt gut, aber du hast wahrscheinlich schon mal im Mund einer lebenden Person irgendwas gemacht während der Ausbildung.
Genau.
Und das heißt, andere KommilitonInnen kommen jetzt das erste Mal, das allererste Mal in einen lebenden Mund, nenne ich es jetzt mal, wahrscheinlich, oder? Also das heißt, da hast du vielleicht weniger Berührungsängste, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Und was halt auch noch vielleicht ein Vorteil ist, dass ich halt schon mal einen Patientenkontakt generell hatte, also schon mal mit Patienten geredet hat. Das sind ja Menschen, die kommen zu einem, die kennt man ja gar nicht. Mhm. Man geht ins Wartezimmer, ruft irgendeinen Namen auf, es steht irgendwer auf und ja, dann musst du eine Konversation mit dem führen. Mhm. Obwohl du ja vorher noch nie mit dem geredet hast.
Ja, das finde ich auch spannend. Das wollte ich unbedingt fragen. Lernt ihr im Studium, wie man ein gutes PatientInnengespräch führt? Und auch zum Beispiel, ne, viele Leute, die ja zum Zahnarzt, Zahnärztin gehen, haben ja Angst. Also lernt ihr so Techniken eigentlich auch zur Gesprächsführung? Oder wie gehe ich mit ängstlichen PatientInnen um?
Genau, wir hatten jetzt im 5. Semester so einen Chirurgie-Einführungskurs. Da hatten wir auch so ein Training, da musste man so Patient-Arzt spielen, so Rollenspiele hatten wir. Da haben wir schon mal so einen Kurs gehabt. Jetzt im jetzigen Semester haben wir, glaube ich, auch in 2 oder 3 Wochen wieder so ein Kommunikationstraining, wo auch so echte Schauspielpatienten kommen und das dann auch so bewertet wird, wie man das macht. Also da legen die jetzt mittlerweile schon recht viel Wert drauf. Ich glaube, das war früher nicht so. Mhm. Aber ja.
Sehr cool.
Jetzt mittlerweile gemacht.
Das ist echt cool. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir haben ja jetzt geguckt in die Vorklinik und dann die ganzen Abschnitte. Und ich habe jetzt tatsächlich erstmal eine Frage zur Vorklinik. Also damit fängt es ja an und da sind diese ganzen naturwissenschaftlichen Grundlagen. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber ich habe eine Frage, weil wir haben ja auch schon eine Folge zu Humanmedizin gemacht, in der wir auch viel über die Vorklinik gesprochen haben und vor allem über die Phase in der Anatomie, wo auch mit KörperspenderInnen gearbeitet wird. Ist das in der Zahnmedizin auch so? Arbeitet ihr in der Vorklinik in irgendeiner Form an Körperspender? Also vielleicht muss ich noch mal kurz erklären, was KörperspenderInnen sind. Also es gibt ja die Möglichkeit, nicht an allen Unikliniken oder nicht an allen Universitäten, aber in Mainz zumindest in der Humanmedizin ist es so, dass man die Möglichkeit hat, an Verstorbenen, die ihren Körper gespendet haben für wissenschaftliche Zwecke, tatsächlich, die werden dann auf eine bestimmte Art und Weise präpariert und bearbeitet, sodass sie, das klingt jetzt so krass, haltbar gemacht werden. Mhm. Und dann kann man an einem echten Körper üben, sozusagen. Das ist in Mainz möglich, das ist in der Humanmedizin auch möglich. Darüber haben wir in der Folge auch länger gesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich sehr, ist das in der Zahnmedizin auch so?
Ja, also wir haben auch diesen berühmten Präparierkurs, wie man den nennt. Mhm. Allerdings ist das bei uns in der Form ein bisschen abgespeckt, dass wir keine Extremitäten haben. Also wir haben keine Tests über Arme und Beine, aber sonst so Oberkörper, Bauch, Kopf, Hals, das haben wir auch alles.
Ah, krass.
Genau,
krass.
Das ist da eigentlich relativ gleich.
Und wie war das für dich?
Ja, es ist halt das erste Mal schon sehr ungewohnt, wenn man da in diesen Präpariersaal kommt. Man hört da ja so Gerüchte von und man weiß ja auch, was auf einen zukommt. Mhm. Man kommt da rein, dann liegen da tote Menschen mit so einem Tuch bedeckt und es hat schon so einen eigenen Geruch, der jetzt aber nicht unbedingt unangenehm ist. Aber ja, es ist schon ist ein bisschen gruselig am Anfang, aber dann, wenn man so 2, 3 Kurstage hat, dann geht's auch eigentlich. Also man gewöhnt sich schon ganz gut dran und mir hat der Kurs auch echt Spaß gemacht damals, das so den menschlichen Körper kennenzulernen, so dass ich dann tatsächlich auch im darauffolgenden Zahnmedizinerkurs mich als Hiwi beworben habe und dann auch als Hiwi da tätig war.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da richtig, richtig viel lernt, weil das einfach was anderes ist, wenn man da eine echte Person hat. Deswegen ist es ja auch super, dass es Menschen gibt, die sich dafür entscheiden, ihren Körper im Fall der Fälle dann eben zu spenden, weil das ist einfach was ganz anderes. Also ich erinnere mich auch, ich habe mal ein Praktikum bei einer Tierärztin gemacht und die hat das an verstorbenen Tieren mir da halt wirklich auch mal Organe etc. gezeigt, mir die Hand gegeben, erklärt, wie das funktioniert. Und das ist einfach was ganz, ganz anderes.
Ja, das ist echt ziemlich aufregend.
Das glaube ich.
Und was auch halt irgendwie, was ich auch so cool daran fand, war, dass es halt in der Vorklinik eins der wenigen Fächer ist, die so meiner Meinung nach wirklich so medizinisch angehaucht sind. Mhm. Weil wenn ich jetzt Chemie habe und Physik habe, ich weiß nicht, das fand ich halt irgendwie immer relativ langweilig.
Das ist halt Theorie, ne?
Ja, es ist halt einfach nur so Theoriebüffel und da hat man wirklich so auch irgendwo so einen Praxisbezug dazu. Klar, es ist viel auswendig lernen, auch Theorie auswendig lernen, aber man kann es halt irgendwie besser auswendig lernen, weil man es halt einfach sieht.
Ja, ja. Also ist es was, wo du sagen würdest, braucht man keine Angst vor haben?
Nee, man wird da wirklich gut rangeführt und die Dozenten sind auch ganz vorsichtig am Anfang und führen einen wirklich Step-by-Step ran und sagen einem auch, wenn es einem nicht gut geht, dann soll man bitte direkt Bescheid sagen, dann gehen die mit einem raus und oder man sagt den Hiwis Bescheid, jeder Tisch, wo dann eine Gruppe dran steht und einen toten Menschen bearbeitet, hat immer einen Hiwi zugeteilt, der für die zuständig ist, der denen ein bisschen was beibringen soll, die unterstützen soll. Genau, die sind auch immer alle für einen da und ich glaube, die Angst kann man, oder wahrscheinlich hat nicht jeder Angst davor, aber diese Aufregung kann man einem wahrscheinlich nicht nehmen, es ist halt einfach ein Erlebnis.
Ja. Und du warst Hiwi in dem Bereich?
Genau.
Also du hast anderen das gezeigt?
Genau, ja. Da macht man, also ich habe mich halt drauf beworben und dann leitet man die so ein bisschen an, wie die da praktisch vorgehen sollen, macht dann so ein paar Theorierunden mit denen, setzt sich mit denen in den Stuhlkreis, spricht Themen durch und ja, bereitet die dann auf ihre Testate vor.
Würdest du eigentlich sagen, dass sich irgendwas an deiner eigenen Zahnhygiene geändert hat? Dadurch durch dein Studium bisher?
Ja, würde ich schon sagen und auch durch die Ausbildung davor. Also ich benutze häufiger auf jeden Fall diese Zwischenraumwürstchen, aber wenn man ehrlich ist, auch nicht so häufig, wie man sollte oder
Paul,
wie man es den Leuten
sagt. Schön, dass du das sagst.
Ja, oder echt. Wie man es den Leuten sagt. Und ich putze elektrisch mittlerweile seitdem.
Ja, okay.
Ja.
Okay. Ich freue mich gerade so, dass du die auch nicht jeden Tag benutzt. Es ist immer so schön, das zu hören, weil man denkt immer, man ist die einzige Person, die die nicht jeden Tag benutzt.
Also ich benutze sie schon häufiger, ja, okay. Also bestimmt 3, 4 Mal die Woche, aber man sagt ja eigentlich so schon bei jedem Zähneputz morgens, abends.
Aber das heißt, wäre schon auch dein Tipp, ne, für unsere Zähne. Also
natürlich.
Wenn wir dir das zu nutzen. Und elektrische Zahnbürste habe ich rausgehört. Ja. Ich mache so einen Mix, das muss ja auch okay sein. Mal elektrisch, mal
passt.
andere.
Wenn wir jetzt nochmal ins Studium reingucken, nochmal vor Klinik, die ganzen naturwissenschaftlichen Grundlagen, das, was du jetzt meintest, was jetzt auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen langweilig ist, aber wo du halt jetzt noch nicht so in dieser medizinischen Praxis drin steckst, sondern wo es so um die ganzen Grundlagen geht. Das ist ja auch relativ ähnlich zu dem, was die HumanmedizinerInnen machen. Ich glaube, ihr macht da auch viel zusammen, ist das richtig?
Ja, genau, wir haben einige Kurse mit denen zusammen.
Ja, das heißt, das ist Physik, Biologie, was noch?
Genau,
Chemie, ne?
Chemie haben wir auch mit denen zusammen. Biochemie haben wir den, also wir haben nur einen Biochemiekurs. Das heißt, glaube ich, bei denen, so genau kenne ich mich bei den Human nicht aus, aber ist, glaube ich, bei dem Biochemie 1. Das haben wir mit denen zusammen.
Mhm.
Die haben dann aber im 4. Semester oder so nochmal einen Biochemiekurs. Das gleiche ist in Physio, die haben da, glaube ich, auch 2 Kurse und wir haben immer nur einen Kurs. Also die machen da schon noch mehr.
Mhm. Und war das schwer für dich? Also diese theoretischen Grundlagen, diese ganze Vorklinikphase. Also ich meine, ihr habt ja dann auch noch ein bisschen einen Praxisanteil. Das ist ja das Schöne bei den Zahnis, dass ihr direkt noch mal ein bisschen in die Praxis dürft. Aber jetzt mal, wenn wir nur auf diesen theoretischen Teil gucken, war der schwer?
Ja, es ist schon viel Fleißarbeit. Man muss schon einige Stunden am Schreibtisch verbringen. Gerade auch bei Sachen, die jetzt vielleicht nicht direkt verständlich sind, wo es einige gibt, auch jetzt bei mir, bei Biochemie, das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, bis heute noch nicht so ganz hundertprozentig geblickt, aber das ist dann einfach so irgendwie teilweise auch wirklich auswendig lernen und durch.
Okay.
Und ja, es ist halt echt, ist schon, man muss gut was machen, man kommt da nicht geschenkt durch, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wenn man sich gut darauf vorbereitet, auch vielleicht diese Angebote oder diese Empfehlungen von den Dozenten nutzt, die rausgeben für Lernmaterialien und so weiter, dann ist es eigentlich ganz gut machbar.
Und am Ende des vorklinischen Teils schreibt man ja dann das erste Staatsexamen, richtig?
Genau.
Das heißt, das liegt hinter dir, du hast das schon gemacht. Wie genau. War das?
Ja, das war bei uns, da muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, es wurde vor 8 Semestern, ich bin jetzt im 7., genau, vor 8 Semestern wurde eine neue Approbationsordnung eingeführt und ich war dann quasi der zweite Durchgang, der diese neue Prüfung hat. Wir hatten noch 7 mündliche Prüfungen, also jedes Fach, was man in der Vorklinik hat, wurde dann nochmal mündlich abgeprüft.
Hm.
30 Minuten pro Person mit 4 Leuten in einem Raum, also man saß da 2 Stunden. Und das wurde jetzt aber das erste Mal jetzt in den letzten Semesterferien ein bisschen, ich sag mal, studentenfreundlicher gemacht. Da wurden dann immer 2 Fächer zusammengelegt in einer Prüfung. Also jetzt wird mittlerweile zum Beispiel Biochemie und Chemie zusammengeprüft und auch nur noch 20 Minuten pro Person, beide Fächer zusammen. Also es war schon eine harte Zeit, sage ich mal, damals. Man hat halt wirklich die letzte Klausur geschrieben. Es war bei uns Physiologie. Und muss danach direkt anfangen, weil 2-3 Wochen später gehen diese mündlichen Prüfungen los von den Fächern, die man im ersten Semester hatte, wo man ehrlich gesagt keine Ahnung mehr von hatte dann.
Oh nein.
Ja, und es ging dann, hat sich über die ganzen Semesterferien gezogen, dann hatte man vielleicht noch 1-2 Wochen frei und dann geht's direkt wieder weiter. Ja.
Ja, genau. Schon tough.
Also es war schon nicht ohne.
Mhm. Ja. Was ist das, was dich an Zahnmedizin, also wir haben ja jetzt auch gesagt, so es gibt, ihr macht viele Sachen mit den Humanis zusammen, so nennen wir die ja dann immer, ne?
Ja.
Aber du bist ja jetzt Zahnmedizin. Was ist denn das, was du an der Zahnmedizin so interessant findest? Also hat sich das erst für dich, gut, du warst ja in der Ausbildung, das heißt, du konntest sehen, wohin es geht, aber jetzt stecktest du ja im Studium drin, hast irgendwann dieses Physikum, also dieses erste Staatsexamen gemacht und dann ging es ja wahrscheinlich so richtig in die Zahnmedizin, vermute ich mir. Also mal, da geht es ja dann so, da kommt dann der Deep Dive. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Was ist das, was dich da am meisten interessiert hat?
Also am meisten interessiert mich halt einfach an diesem Fachgebiet, das ist ja irgendwie, ich sehe es immer so wie so eine frühe Facharztausbildung irgendwie. Man ist ja schon irgendwo eine Art Mediziner, sage ich jetzt mal.
Klar.
dass man halt wirklich frühzeitig dieses Praktische hat, das finde ich so interessant und dass man halt, die Patienten kommen zu einem, man behandelt die und dann gehen sie in den meisten Fällen, wenn es gut läuft, ich sage jetzt mal glücklich oder zufrieden, geheilt, wenn man das so sagen kann, direkt nach Hause, ohne dass ich jetzt irgendwie denen nur was verschreibe oder nur was, weiß ich nicht. Das ist halt einfach so länger dauert. Man hat halt irgendwie so direkt so das Ergebnis vor Augen.
Ah,
man hat selber gemacht.
Du reparierst es selber, ne?
Genau.
Eigentlich. Oder?
Und
ja,
dass man den Patienten halt mit relativ wenig Aufwand viel helfen kann und das Ergebnis auch schnell sieht. Das finde ich halt einfach so cool an diesem Fach.
Ja, kann ich verstehen. Habe ich jetzt vorher so nicht den Blick drauf gehabt, aber jetzt, wo du es so erklärt hast, ja, ist ja obvious. Und da kann man halt wirklich direkt helfen.
Ja.
So.
Ja, da kommt jemand, hat irgendwie Schmerzen im Worst Case sogar, ne? Oder geht's super schlecht oder was auch immer passt. Also Zahnschmerzen, wissen wir alle, ist ja eine der schlimmsten Sachen, die man haben kann. Und du kannst es halt reparieren direkt. Es ist nicht so dieses, ich weiß nicht genau, ach so, sie haben Kopfweh, ja, das könnte das sein, machen wir jetzt mal eine Ausschlussdiagnose, wie die armen Humanis
genau,
machen müssen. Sondern du kannst eigentlich es reparieren und die Person im besten Fall vielleicht auch nach mehreren Behandlungen, aber halt dann, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Würdest du sagen, dass man ihr habt ja diesen hohen, also ja, dafür, dass es so ein eigentlich theoretisches Studium ist, doch einen hohen Praxisanteil. Würdest du sagen, dass man für diesen hohen Praxisanteil feinmotorisches Geschick braucht? Muss man irgendwie Interesse an, ich sag jetzt mal, handwerklichem tun haben? Weil ich meine, ihr macht da ja schon rum im Mund. Also da wird ja ordentlich, da wird ja ordentlich gefüllt und gebohrt und es ist eigentlich fast ein Handwerk, könnte man sagen, ne?
Ja, das stimmt schon. Also man muss auf jeden Fall Interesse haben an so kleinen Fummelarbeiten, ganz feine Sachen herzustellen. Gerade wenn es so um Füllung geht, dass man die so schön ausformt. Ist auch irgendwie so ein bisschen künstlerisch, so ein kleines künstlerisches Fach. Man gestaltet ja auch Sachen. Also die Zähne haben ja so Höckerspitzen und so Gruben, Fissuren nennt man das. Die muss man halt so nachbauen dann am Zahn, im Mund. Oder auch wenn man Prothesen herstellt, Zahnprothesen zum Ersatz von so Zähnen halt. Da ist ja auch, also man bastelt da ja. Das ist wie so eine teure Bastelschule, sage ich mal.
Ja, sehr cool. Ja. Weil ich kann mich erinnern, ein Bekannter von mir, der ist mal zu einem Zahnarzt gegangen für eine Zweitmeinung. Der erste Zahnarzt hat gesagt, der Zahn muss raus. Und dann ist er zu jemand anderem und da hat man richtig gemerkt, es war ein relativ junger Zahnarzt auch, das ist jetzt seine Challenge, diesen Zahn zu erhalten. Also oder zumindest die Basis des, also dass der nicht raus muss, dass da irgendwie, also das ging dann um Krone und alles mögliche, aber dass auf jeden Fall nicht dieser Zahn raus muss. Ich kenne mich jetzt nicht aus, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, aber es war waren viele, viele Behandlungen und er hat es tatsächlich geschafft, dass der Zahn nicht gezogen werden musste, dass er irgendwie diese Zahnbasis oder was auch immer, wie man das nennt, erhalten konnte. Und ich hatte so das Gefühl, von dem, was mein Bekannter mir erzählt hat, dass das so richtig so, dass das so ein Drive war für diesen Zahnarzt. Jetzt, ich schaff das, ich kann diesen Zahn erhalten. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das ist natürlich schon, also man ist schon ehrgeizig, dass man das schön gut macht, weil das ist ja wirklich das, was man selber herstellt. Und man soll ja irgendwie auch selber mit zufrieden sein und es gibt so ein paar Dozenten, die dann immer so sagen, macht's so, wie wenn eure Mutter da jetzt sitzt. Also behandelt sie so, als ob es eure eigene Mutter ist. Ihr wollt ja auch nur das Beste für sie, dass ihr dann auch das Beste wirklich für eure Patienten wollt. Und ja, es ist halt schon, der Patient läuft im besten Fall, weiß ich nicht, wie lange eine Füllung hält, so 5 bis 10 Jahre, läuft ja damit ja schon rum oder mit einer Krone vielleicht auch noch länger, 20 Jahre. Und da will man es ja einfach auch irgendwo perfekt machen für den Patienten, damit er auch die ganze Zeit damit zufrieden ist und dann halt nicht irgendwie zu irgendjemand anders hingeht, weil es ihm nicht gefällt, sondern man will es ja schon irgendwie gut machen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen was man mitbringen muss, diesen Ehrgeiz, so ein bisschen perfektionistisch sein. Ich glaube, das sind viele.
Kommen bei solchen Vorgehen eigentlich auch irgendwelche digitalen Methoden zum Einsatz? Also ich frage mich irgendwie, inwieweit spielt da heute eine digitale Methode eine Rolle?
Ja, also diese digitalen Sachen spielen immer mehr eine Rolle. Man ist zum Beispiel mittlerweile auch von diesen klassischen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, diese Abformlöffel mit dieser Abformmasse, hattet ihr das schon mal?
Ja.
Ist man mittlerweile so ein bisschen von weg und jetzt gibt's so Kamerascanner, heißen die.
Aha.
Damit kann man so einmal über die Zähne fahren und dann wird da so ein virtuelles 3D-Modell erstellt, auf dem man dann auch Kronen planen kann, die dann von Maschinen gefräst werden aus so Blöcken. Und genau, das ist eigentlich ganz cool, wenn man dann teilweise am gleichen Tag noch seine Krone kriegen kann und das nicht erst im Zahnlabor hergestellt werden muss. Oder auch so Thema KI. Gibt es mittlerweile auch so Ansätze, dass Röntgenbilder von einer KI zusätzlich noch diagnostiziert werden, wo dann einem eingezeichnet wird, oh, hier ist Karies, da ist so und so viel Knochenabbau. Natürlich muss das immer noch mal überprüft werden, weil die sind noch nicht so weit. Also ich bin auch nicht so ganz drin, aber ich weiß, dass es das mittlerweile gibt. Und der Dozent für das Fach Röntgen hat uns das halt auch schon mal so ein bisschen gezeigt und erklärt, aber auch natürlich gesagt, dass man das immer noch mal wirklich verifizieren muss, ob das auch wirklich so stimmt, weil die Systeme da schon noch Fehler machen. Aber dieser digitale Wandel kommt auch immer mehr in die Zahnmedizin auf jeden Fall.
Ja, krass. Abgefahren. Das fand ich, ich hatte das nur einmal beim Zahnarzt, dass irgendwie geröntgt wurde, um zu gucken, ob da irgendwo Karies ist, was zum Glück nicht war, aber fand ich abgefahren. War, habe ich aber als schmerzhaft in Erinnerung.
Das Röntgen?
Ja, ich musste da irgendwas draufbeißen.
Ah ja, ist auf diesem Film, der schiebt sich manchmal so in den Gaumen oder.
Ja, genau. Also ja. War ich nicht so angenehm in Erinnerung, aber gut.
Das ist aber sehr hilfreich tatsächlich. Also zu gucken, was da sich so in den Zwischenräumen ja. versteckt, wo man halt nicht hingucken kann, gell? Da kriege ich jetzt einen Nicken von da hinten. Ja. Okay. Stimmt es eigentlich, dass ihr euer eigenes Besteck, also ich nenne es jetzt Besteck, du sagst bitte nochmal, wie es richtig heißt,
kaufen
müsst?
Ja.
Ja. Müsst ihr das selber kaufen?
Ja, das müssen wir selber kaufen.
Wann ist das? Also wann braucht ihr das?
Also in der Vorklinik, bei den Kursen kann man sich noch ausleihen, da wird es noch gestellt. Im fünften Semester braucht man dann auf jeden Fall was und das steigert sich immer mehr. Jetzt gerade im siebten Semester, wo man am Patienten kommt, da braucht man auf jeden Fall so ein ganzes Set an Sachen. Das ist richtig teuer sogar.
Oh.
Also wenn man es neu kauft, das hängt aber von Uni zu Uni ab. Bei uns waren es jetzt neu um die 2700. Man
wow.
kriegt es aber auch gebraucht von Studenten, die jetzt fertig geworden sind, für so 900.000.
Okay. Krass.
Ja, genau. Aber das ist schon auch nochmal ein großer Punkt an dem Studium, dass es doch schon ziemlich teuer ist.
Ja.
Und es sind auch immer so laufende Kosten. Wenn da mal ein Bohrer kaputt geht, muss ich ihn halt selber neu kaufen. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt günstig. Die kosten so zwischen 2 bis 7 Euro pro Stück. Also wirklich, das sind schon hohe
Kosten. Der Bohrer oder die Bohrerspitze?
Diese Bohrerspitzen.
Ja, die genau, kosten ja. sie. Okay, ich dachte gerade schon, genau. ein Bohrer 7 Euro, das ist ja...
Nee, okay. Nee, das ist... Das müssen wir zum Glück nicht selber kaufen, aber da gibt es auch Unis, wo man sich dieses Handstück, nennt man das, wo man sich das wirklich auch selber kaufen muss und das kostet dann auch nochmal ordentlich Geld.
Was gehört denn alles zu dem Instrumentarium?
Ja, so klassisch, was man kennt vom Zahnarzt, Spiegel, so Mundspiegel, wo man Sachen nachgucken kann, diese spitzen Sonden, Pinzetten, dann aber auch diese Abformlöffel müssen wir uns auch kaufen. Jetzt mussten wir uns noch so Pfeilen kaufen für Wurzelkanalbehandlung, wo man mit diesen spitzen Nadeln in die kleinen Kanälchen reingeht von dem Zahn.
Ja.
Ja, genau so. Ja. Sowas halt alles. Das ist halt schon, ich weiß gar nicht, es waren jetzt insgesamt in meinem Warenkorb bei der letzten Bestellung 145 Artikel oder so.
Wow, krass. Ja. Okay. Weil das ist, glaube ich, echt auch wichtig, dass man das weiß, dass das kommt. Also, dass wenn man mit Zahnmedizin anfängt, dass irgendwann dieser Tag kommt, wo man sich das Instrumentarium kaufen muss und dass das echt nicht günstig ist, selbst wenn man es gebraucht bekommt. Also rechnet das echt mit ein. Nicht, dass euch das dann irgendwie übel erwischt, dass ihr da einmal dieses Geld in die Hand nehmen müsst. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ab und zu auch immer wieder aufstocken oder erneuern muss.
Genau, also, das kommt, heißt, das ist halt so jetzt dieses große im siebten Semester. Man musste sich aber auch schon mal vorher, also das stimmt, in der Vorklinik wurde nicht alles gestellt, da musste man sich so einen Artikulator, heißt das, für 300 Euro kaufen, wo man so Modelle einmontieren kann zum Herstellen von so Zahnersatz. Das musste man sich da schon kaufen. Und es kommt irgendwie in jedem Semester ist irgendwie immer so ein bisschen was.
Mhm.
Ja.
Okay.
Also sollte man mitbedenken.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man da vielleicht ein bisschen was, ja, nicht immer alles Geld sofort ausgibt, irgendwie so.
Auf jeden Fall. Wir schauen jetzt nochmal in den klinischen Abschnitt. Du hast uns ja jetzt von dem Instrumentarium erzählt, für das ihr ja auch vor allem da braucht. Aber mit welchen Themen beschäftigt man sich denn so? Weil wir haben jetzt viel über Zahnheilkunde gesprochen, aber es gibt ja noch andere Bereiche, die zur Zahnmedizin dazugehören. Stichwort Kieferorthopädie zum Beispiel oder Prothetik heißt es, glaube ich.
Prothetik.
Ich musste nochmal nachgucken. Magst du mal kurz erzählen, was gibt es da für Bereiche und worum geht es da eigentlich?
Also das, was man im Studium an den Patienten macht, gehört zur Prothetik und zur Zahnerhaltung.
Ah ja.
Das sind so zwei Fächergruppen. Die haben wir jetzt in diesem Patientenkurs, decken wir die ab. Das ist auch so das, was später, sage ich jetzt mal, der normale Zahnarzt macht. Prothetik bedeutet Zahnersatz, Zahnhartsubstanzersatz. Also wenn Zähne fehlen oder wenn Zähne große Defekte aufweisen, dass da irgendwie eine Krone drüber muss, Prothesen hergestellt werden müssen, wie schon gesagt, wenn Zähne fehlen.
Mhm.
Das gehört zur Prothetik. Zum Zahnerhalt gehört dann sowas wie Füllung legen oder auch diese Wurzelkanalbehandlung. Das ist alles so dieser Bereich der Zahnerhaltung. Und diese beiden Fächer machen wir jetzt halt in der Klinik. Dann gibt es noch, wie gerade angesprochen, die Kieferorthopädie. Da haben wir auch Kurse drin. Das beschäftigt sich ja damit, die Zähne umzustellen.
Mhm.
Haben wahrscheinlich einige von den Zuhörerin, auch schon mal gehabt, eine Zahnspange oder sowas.
Also so Zahnfehlstellungen zu korrigieren.
Genau, ja, okay. Genau sowas machen die, ganz grob gesagt. Und da haben wir auch Kurse drin, wo wir auch so Zahnspangen selber herstellen müssen. Mhm. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob es noch kommt. Ich bin ja jetzt auch erst im 7. Semester, aber so eine richtige Patientenbehandlung hat man nicht. Ich glaube, man stellt irgendwann schon mal ein Gerät für einen Patienten her, was auch eingesetzt wird. Aber inwiefern das man selber macht, weiß ich nicht. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Chirurgie-Teil. Mhm. Der wird von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie geleitet. Das ist ja auch nochmal ein großes Fachgebiet, was man jetzt auch nicht direkt als Zahnarzt danach machen kann, sondern man muss dafür ja noch Humanmedizin studiert haben und Facharztausbildung. Genau.
Okay, das ist vielleicht, da hake ich ganz kurz ein, aber erzähl bitte gleich noch weiter darüber. Ja. Aber nur ganz kurz, also das ist wichtig, also Mund- und Kieferchirurgin kann man tatsächlich nur werden, wenn man Zahnmedizin und Humanmedizin studiert hat. Und liebe Leute, wenn ihr das vorhabt, dann meldet euch nochmal bei uns, weil das ist ein bisschen kompliziert. Das erzählen wir euch dann einfach in der Studienberatung, wie man da hinkommt. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist ein langer Weg, weil du hast diese zwei Studiengänge und noch die Facharztausbildung. Also da muss man schon Bock drauf haben, sag ich jetzt mal.
Genau, da muss man Bock drauf haben. Es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, wie man das ein bisschen verkürzen kann alles. Also man kann zum Beispiel nach dem Zahnmedizinstudium kann man den Fach Zahnarzt für Oralchirurgie, das gibt's auch, machen. Währenddessen studiert man schon Humanmedizin, arbeitet 50% Stelle von diesem Fach Zahnarzt und kann sich dann diesen Fach Zahnarzt auf diesen Fach Arzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie anrechnen lassen. Aber es ist alles ein sehr kompliziertes System, da hinzukommen. Ja.
Aber ihr habt trotzdem Chirurgie im Studium. Das heißt, ist mein Laienverständnis würde sich jetzt sowas vorstellen wie meine Weisheitszähne wurden mal rausoperiert unter Narkose, sowas. Ist das zum Beispiel auch genau, Chirurgie oder das, was noch?
Genau, das ist zum Beispiel diese Chirurgie, Weisheitszähne, Zahnentfernung, aber auch so Trauma von den Zähnen, wenn ich mir jetzt einen Zahn ausgeschlagen habe. Ist jetzt nicht unbedingt nur Chirurgie, sondern auch manchmal Zahnerhaltung. Also überschneidet sich alles immer so ein bisschen. Mhm. Für jetzt zum Beispiel so eine Weisheitszahnentfernung, das kann auch ein Hauszahnarzt machen, theoretisch. Ist natürlich besser, wenn man da zu einem, vielleicht nicht unbedingt besser, aber wenn man da zu einem Spezialisten geht, der das öfter macht. Mhm. Gerade wenn es so schwierige Weisheitszähne sind, die sind irgendwie gedreht, gekippt, was auch immer.
Ja. Das kann ich nur unterstützen, nach meiner Erfahrung.
Ja, genau. Und das ist halt so auch ein Fachgebiet und da haben wir auch relativ viele Vorlesungen zur Chirurgie in unserem normalen Studium.
Cool, stelle ich mir schon sehr spannend vor, auch den Bereich.
Fehlt noch irgendwas? Also haben wir oder ist alles genannt, was ihr an Bereichen
habt? Genau, das sind diese vier großen Bereiche eigentlich.
Okay, cool, danke.
Also wir haben ja gerade dieser klinische Teil hat ja auch den praktischen Teil. Jetzt weiß ich, dass ihr aber auch noch Praktika in eurem Studium habt. Kannst du da noch was erzählen? Was habt ihr denn so für Praktika? Welche müsst ihr denn da machen?
Also was wir am Anfang vom Studium im ersten Abschnitt auf jeden Fall machen müssen, ist auch ein Pflegepraktikum. Mhm. Das gab es früher auch noch nicht bei den Zahnmedizinern. Mhm. Allerdings nur einen Monat und nicht wie bei den Humanis 3 Monate. Dann müssen wir noch bis zum 9. Semester müssen wir noch eine Formulatur machen. Das gab es auch noch nicht in der alten Approbationsordnung.
Was heißt das?
Was ist eine Formulatur? Genau.
Das kann man sich eigentlich einfach so vorstellen wie ein Praktikum. Also wir müssen es jetzt bei einem Hauszahnarzt machen, der so alles Mögliche an Spektrum abdeckt. Und da müssen wir ein 4-wöchiges Praktikum machen oder halt eine Formulatur, kann man auch dazu sagen.
Das hört sich sehr viel cooler an als ein Praktikum. Aber
okay, ist halt Special Name.
Vielen Dank für die Erklärung. Alles klar.
Okay, also ein Monat Pflegepraktikum und vier Wochen.
Ja,
genau. Und dann eine Formulatur. Ja. Und dann gibt es aber ja noch das praktische Jahr am Ende, was kommt, oder?
Genau, also das ist nicht so wie bei den Humanis, dass man so ein richtiges praktisches Jahr hat, sondern man nennt es, der Fachbegriff ist, glaube ich, Vorbereitungsassistent. Mhm. Das geht 2 Jahre sogar. Mhm. Das muss man dann auch bei einem Hauszahnarzt machen, bei einem normalen Zahnarzt. Und man ist quasi, das ist so eine Phase, wo man rangeführt wird an den Praxisalltag. Man hat richtige Patienten, kriegt natürlich nicht so viel Geld wie ein normaler Zahnarzt. Aber man behandelt auch schon normal. Das ist jetzt nicht so wie im PJ von den Humanis, wo die im Krankenhaus ein Jahr sind und dafür ja, fast gar nichts bekommen.
Ein Apfel und ein Ei.
Mhm. Also man kriegt schon Geld dafür und es geht 2 Jahre. Mhm. Und am Ende von den 2 Jahren kriegt man dann halt seine Zulassung für die Kasse, also dass man Kassenpatienten abrechnen kann. Wenn man jetzt nur Privatpatienten behandeln will, was ja irgendwie nicht so sinnig ist, dann muss man es theoretisch, glaube ich, nicht machen. Mhm. Ich glaube, so war die Regel. Aber sonst für die Kassenzulassung muss man dann halt diese 2 Jahre Vorbereitungsassistent machen.
Mhm. Aber dann bist du fertig, ne? Also dann kommt ja kein Facharzt mehr oder so, so wie die anderen, die dann alle noch den Facharzt machen müssen, sondern dann kannst du loslegen. Oder?
Genau, dann kann man theoretisch loslegen oder man entscheidet sich halt für diesen Weg, dass man einen Fachzahnarzt machen will. Das gibt's auch noch.
Aha.
Stichwort dann Kieferorthopädie.
Ach.
Oder Oralchirurg. Das sind dann diese 2 Fachzahnärzte,
die es noch gibt. Was ist der
Unterschied? Ja, Kieferorthopäde ist halt das mit diesen Zahnfehlstellungen. Mhm. Und Oralchirurg bist du quasi dann Spezialist, um OPs im Mundraum durchzuführen. Also wie Weisheitszahnentfernung und sowas. Mhm. Und das wird dann auch nochmal 3 Jahre gehen. Wird man aber auch dann halt schon bei bezahlt.
Okay, also das heißt, die Entscheidung, ob ich zum Beispiel Kieferorthopädin werden möchte, würde erst nach dem Studium getroffen werden, wenn ich dann eben sage, ich mache jetzt noch diese Fachzahnarzt-Ausbildung zur Kieferorthopädin.
Genau das.
Aber um eine zahnärztliche Praxis zu machen, bräuchte ich jetzt nicht noch eine Facharztausbildung. Da kann ich einfach nach diesen 2 Praxisjahren, nenne ich es jetzt mal, loslegen.
Genau, da kann man dann einfach loslegen.
Geil. Mhm. Also kürzer eigentlich, ne? Ist der kürzere Weg.
Ist der kürzere Weg. Wenn man halt Kieferorthopädie oder Oralchirurgie machen will, dann macht man es halt. Mhm. Genau.
Okay. Genau, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also immer das machen, worauf man dann eher Bock hat, auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem für mich jetzt überraschend. Also ich hätte irgendwie gedacht, da kommt noch was viel mehr, bis man jetzt irgendwie eine Praxis eröffnen kann. Bei den Humanis dauert das viel, viel länger, bis die mal in der eigenen Praxis sitzen. Das könnte, wenn man sich in Richtung Zahnmedizin oder Zahnarzt entwickeln möchte, Zahnärztin, das geht dann schneller.
Genau, das geht auf jeden Fall schneller.
Und weißt du schon, was du machen möchtest?
Boah, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich will jetzt mal erstmal diese Patientenkurse auf mich zukommen lassen, gucken, was mir auch Spaß macht einfach, was mir vielleicht auch am besten liegt und dann mich im nächsten Jahr oder so irgendwann mal entscheiden, welche Richtung es gehen soll.
Also du bist noch offen.
Ja.
Das ist schön.
Ich muss jetzt mal ganz doof nachfragen. Ist wieder ein ganz Ministück zurück, aber mit diesen Staatsexamensprüfungen, die man hat. Wie ich es im Kopf habe, hat man 3 Stück. 2 haben wir ja schon angesprochen. Erste ist nach dem Vorklinikteil. Dann kommt die 2. Prüfung nach dem Klinikteil, oder?
Genau, nach diesem Phantomjahr, nach dem 6. Semester.
Mhm. Und wann kommt die 3.? Kannst du das vielleicht noch sagen? Weil das ist ja quasi so die letzte Prüfung, die man hat, ne?
Genau, das ist die letzte Prüfung, die man hat, die große Prüfung. Die kommt nach dem 10. Semester, geht auch relativ lange. Das hat dann einen schriftlichen, mündlichen und einen praktischen Anteil. Früher, das ist auch wieder neu, mit der alten Approbationsordnung gab es das noch nicht mit diesem schriftlichen Teil. Jetzt haben wir auch schriftlichen Teil mit ganz vielen Fächern gemixt. Geht ziemlich lange, die Klausur.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, weil das hat mich immer schon interessiert. Jetzt haben ja irgendwie sehr, 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 sehr viele Ärztinnen und Ärzte und Zahnärztinnen und Zahnärzte einen Doktortitel. Braucht man den eigentlich? Oder ist es einfach nur, hat man halt? Also, oder? und weil genau genommen, also Annabelle und ich bin Sozialwissenschaftlerin, Annabelle ist Geisteswissenschaftlerin, wir müssen für so einen Doktortitel ganz schön lange. Also Annabelle hat einen und hat sehr, sehr viele Seiten geschrieben, hat da viele Jahre dran gearbeitet, an diesem Doktortitel. Mhm. Damit will ich jetzt nicht irgendwas andeuten, aber das läuft einfach ganz anders ab, habe ich das Gefühl, als das in den Naturwissenschaften ist oder als das in der Medizin ist. Und jetzt, wann macht man denn diesen Doktor? Wann promoviert man denn, wenn man in der Zahnmedizin ist?
Und braucht man den?
Und braucht man den überhaupt? Genau.
Ja, also brauchen auf jeden Fall nicht. Also es gibt mittlerweile, ist glaube ich sogar der Trend eher dazu, dass mehr Zahnärzte den nicht haben. Mhm. Ich weiß noch so aus meiner Kindheit auch so, dass man irgendwie, wenn man an Zahnarzt denkt, hat da irgendwie jeder immer einen davor gehabt.
Ja.
Anfangen tut man damit dann oft schon während des Studiums. Also es gibt ganz viele auch, ein paar Freunde von mir, die damit schon angefangen haben. Ich habe auch schon damit angefangen. Mhm. Man kann halt während des Studiums anfangen, kriegt es dann halt aber erst anerkannt quasi, wenn man sein drittes Staatsexamen gemacht
nach
hat. Nach
der Approbation.
Genau, dann kann man da irgendwie, so genau habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt, aber müssen sie ja halt noch so verteidigen und das macht man alles danach.
Mhm. Wenn du damit angefangen hast, was hast du für ein Thema?
Ich mache es tatsächlich auch in der Kieferorthopädie. Ist so eine Kooperation aus Kieferorthopädie und der Anatomie hier. Und es geht darum, dass man das Gewebe, was zwischen den Zähnen ist, zwischen dem Zahn und dem Knochen, der Zahn steckt ja im Knochen und dazwischen ist nochmal Gewebe. Das untersucht man auf verschiedene Drücke und guckt dann, das soll dann halt quasi, diese verschiedenen Drücke sollen dann Zahnspangen simulieren und guckt, wie sich das Gewebe verändert.
Okay, ja. Das ist mit Drücke gemeint. Okay.
Genau. Es gibt so, man kann dann dieses Gewebe in so Gele einbetten und Druck drauf geben und dann.
Jetzt habe ich es auch verstanden. Also Druck, also welchen Druck brauche ich, damit die Fehlstellung in welche Richtung.
Genau, man guckt einfach, wie dann durch diesen Druck versucht man dann quasi eine Zahnspange zu simulieren, die ja auch Druck auf das Gewebe ausüben würde. Und dann guckt man, wie sich das Gewebe unter diesem Druck verändert.
Mhm. Also ob es auch eine negative Auswirkung, wahrscheinlich dann auch, weil es gibt ja unterschiedliche Zahnschienenmethoden, wie welche Wirkungen unterschiedliche haben.
Mhm. Cool. Spannend. Sehr interessant. Sehr cool. Okay, also das heißt, wenn man die Promotion machen möchte, dann ist es üblich, dass viele das schon während dem Studium anfangen und nach der Approbation geht dann nochmal so dieses ganze Verteidigen-Thema und so weiter. Also das heißt, es ist nicht ganz so wie das bei viele denken, glaube ich, die müssen erstmal das Studium komplett abgeschlossen haben, bis sie überhaupt mit der Promotion anfangen können. Das ist also bei euch nicht so.
Nee, das ist nicht so. Es ist aber auch häufig so, dass sich das dann trotzdem noch ein bisschen länger zieht. Also, dass man nicht mit Abschluss des Studiums schon fertig ist, sondern dass man vielleicht noch weiterschreiben muss und das dann erst noch ein Jahr später oder so fertig wird. Es kommt auch immer darauf an, wann man halt damit anfängt. Aber ich weiß gar nicht genau, was die Vorgabe ist, wann man damit anfangen darf. Mhm. Ich habe jetzt nach dem ersten Examen damit angefangen. Ja.
Ja, okay. Mhm. Aber es ist eigentlich echt cool, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele Leute nicht wissen, dass man den Doktortitel nicht braucht, um Ärztin oder Arzt zu werden oder Zahnarzt.
Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das was mit den Fähigkeiten von dem Zahnarzt zu tun hat, weil das ist ja, der Doktortitel ist irgendwie, finde ich, so eine Art Fleißarbeit.
Ja.
Klar, man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigen würde in der Zahnmedizin. Aber ob die einem jetzt unbedingt helfen, ein besserer Zahnarzt dann im Endeffekt zu werden, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt ja auch Patienten, die vielleicht sagen so, oh, ich will aber nur zu einem Zahnarzt, der einen Doktortitel hat, was ich halt irgendwie nicht verstehe, weil das sagt irgendwie relativ wenig über die Fähigkeiten von dem Zahnarzt an sich eigentlich aus.
Das heißt, man sollte sowas machen wie den Doktortitel, wenn man halt Interesse an dem Thema hat und das einem Spaß macht.
Wenn einem Forschung
wenn man sich
Spaß
irgendwo,
macht.
Ja. Ja. Ne? Dann macht es irgendwie Sinn.
Sehr cool. Okay, aber danke, dass du das mal aufgeklärt hast. Sehr gut.
Bei spannenden Themen würde ich gerne noch mal fragen, was war denn so deine liebste Lehrveranstaltung? Also welche würdest du so direkt noch mal machen? Welche war denn so richtig cool?
Also ich fand den Präparierkurs echt richtig cool und richtig spannend. Und das ist ja eher so was Naturwissenschaftliches. Und in der Zahnmedizin Schiene fand ich jetzt den Phantomkurs im 6. Semester, diesen Zahnerhaltung, den fand ich richtig, richtig spannend. Die Dozenten waren auch richtig super, super nett, alle. Da gibt es ja auch manchmal so diesen Mythos, vielleicht in der Zahnmedizin, dass man da irgendwie so fertig gemacht wird oder so von den Dozenten.
Ja.
Aber da kann ich so für meins zumindest sagen, dass es hier eigentlich überhaupt nicht so ist.
Schön. Schön. Das, ich habe ja im Intro auch gesagt, es gibt so ein bisschen das Vorurteil des stressigen Alltags als Zahnmedizinerin. Kannst du das bestätigen? Ich meine, du bist jetzt noch nicht in dem Arbeitsalltag, aber jetzt mal vom Studium her. Wie empfindest du das?
Vom Studium her finde ich es schon ein hohes Pensum, wenn man es mit anderen Studiengängen vergleicht. Man hat halt sehr viele Pflichtveranstaltungen, gerade auch diese Patientenkurse, die wir jetzt haben. Das ist ja wie, als ob man arbeiten geht, sage ich mal schon.
Yeah.
Nur, dass man halt nicht bezahlt wird. Also man ist irgendwie jeden Tag bis 17, 18 Uhr in der Uni von morgens. Muss auch da sein, weil es mit Anwesenheit kontrolliert. Und dann danach noch die ganzen Vorlesungen vom Tag nachbereiten, wenn man es macht.
Okay, ja.
Oder dann halt am Wochenende. Oder vor den Klausuren.
Ja, ja. Also es ist schon herausfordernd, würdest du
schon,
sagen?
Ist schon sehr zeitintensiv auf jeden Fall.
Gibt es denn eine bestimmte Reaktion, wenn du Leuten erzählst, dass du Zahnmedizin studierst? Also gibt es da so einen Klassiker? Weißt du, du bist auf einer Party, Leute fragen dich, was studierst du so? Und du sagst Zahnmedizin, was ist die klassische Reaktion?
Die meisten finden es eigentlich ganz cool. Mhm. Jetzt irgendwie im Zahnmedizin ist es so ein bisschen so, dass man, ich sag jetzt mal, irgendwie in so einer Bubble ist, zumindest hier in Mainz, gerade so, dass man hauptsächlich irgendwie auch was mit Zahnis macht oder auch mit Humanis.
Also es gibt jetzt nicht so dieses, keine Ahnung, du unterhältst dich auf einer Party mit einer Nicht-Zahni oder Nicht-Humani, sondern irgendwie Lehramt, keine Ahnung.
Aber die finden's
und dann macht die erstmal und sagt, kannst du mal gucken, ich habe hier schon ewig da hinten so eine Stelle. Ist das Karies? Also passiert dir sowas überhaupt?
Auf Partys jetzt eher nicht, okay. aber im Familienumkreis schon manchmal.
Echt?
Ja.
Ach, krass.
Ja. Da geht das irgendwie so quasi los im, weiß ich nicht, bis im zweiten Semester. Und dann kommt die Oma oder so auf dich zu und sagst so, ach Paul, kannst du mal mir sagen, was ich da hab oder was ich machen soll oder so. Und ich denke mir so, ich habe selber noch gar keine Ahnung. Ich habe gerade angefangen.
Okay. Aber jetzt im normalen Alltag begegnen dir nicht so viele Vorurteile, höre ich jetzt raus.
Nee,
das
eigentlich
ist schön.
Nicht. Ja.
Cool.
Gibt es irgendwie eine Fähigkeit, die du erworben hast durch Studium, die du vorher nicht hattest und mit der du nicht gerechnet hast? Oder irgendeine
Superpower?
Erkenntnis? Ja, oder wir können es auch Superpower nennen.
Also man wird schon ein bisschen so handwerklich begabter, sage ich mal. Mhm. Habe ich so das Gefühl, ein bisschen Feinmotorik, die lernt man halt auch echt ganz gut. Aber jetzt so, klar, man erweitert schon so viel sein Wissen, auch so über so andere Sachen, jetzt nicht unbedingt nur Zahnmedizin, sondern diese naturwissenschaftlichen Sachen kriegt man ja auch beigebracht. Das ist auch schon ganz spannend, aber ich weiß jetzt nicht, so viel hilft mir das jetzt nicht außerhalb des Berufes.
Es hätte ja sein können, dass du sagst, oh, ich kann jetzt viel besser Gespräche führen, weil ich wurde so gut da trainiert.
Ja, okay, das vielleicht, dass man ein bisschen offener mit neuen Leuten umgeht oder auch vielleicht schneller ins Gespräch kommt, weil man das ja schon übt mit den Patienten, die man noch nie vorher kennt, da irgendwie ein Gespräch zu eröffnen.
Mhm. Sehr cool. Ja, und ich finde ehrlich gesagt, allein die ganzen Erfahrungen, die du jetzt schon gemacht hast, sind ja mega interessant. Also aus meiner Sicht, die nicht in dieser Bubble ist, von der du vorhin gesprochen hast, hört sich das alles sehr spannend an. Also ich finde alleine, dass du Hiwi warst in dem KörperspenderInnen-Bereich, bei den PrEP-Kursen. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, eine Erfahrung, an die du dich lange erinnern wirst auch. Und hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt gibt's ja, wir haben am Anfang ja auch gesagt, es gibt diese Leute, die mit Angst im Bauch zum Zahnarzt gehen oder zur Zahnärztin. Gibt's irgendwas, wenn du jetzt, stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem einfach auch wieder im privaten Bereich oder so und die Person sagt, sie hat ultra Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Gibt's irgendwas, was du diesen Personen raten würdest oder raten kannst? Irgend so einen Tipp, den du jetzt auch mitgeben kannst für Leute, die Angst vor Zahnarzt oder vor Zahnärztinnen haben?
Also ich würde den Leuten auf jeden Fall empfehlen, sich eine Praxis rauszusuchen, die auf Angstpatienten spezialisiert sind. Da gibt's Praxen, das steht auch meistens auf den Websites von den Praxen. Das sind dann meistens Praxen, die sich auch gut Zeit dafür nehmen. Das ist ja vielleicht auch manchmal so ein Faktor, weswegen man Angst hat. Man kommt da in den Zahnarztraum rein und der Zahnarzt kommt, redet vielleicht nicht viel mit einem, holt die Instrumente raus, geht in den Mund rein, dann tut es vielleicht mal weh und dann ist er schon wieder weg beim nächsten Patienten. Und da gibt es halt wirklich auch Zahnärzte, die damit gut umgehen können, die darauf spezialisiert sind. Und das ist halt vielleicht für diese Patienten dann die beste Möglichkeit, das vielleicht zu überwinden. Mhm. Und generell würde ich auch immer sagen, trotz vielleicht der Angst, irgendwie versuchen, sich zu überwinden, zum Zahnarzt zu gehen, weil es gibt irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz oder vielleicht auch so ein geschriebenes Gesetz eher. Mhm. Umso länger man wartet, umso schlimmer wird eigentlich der Besuch. Mhm. Weil wenn ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe und der guckt ob vielleicht was ist. Wenn da mal was ist, dann ist meistens nur was Kleines, was innerhalb von einem halben Jahr entsteht. Aber wenn ich dann 10 Jahre warte und dann Großbaustellen entstehen, sage ich mal, wo man, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Termine braucht, dann wird es natürlich irgendwie immer schlimmer, ne?
Also lieber nicht so lange warten, lieber regelmäßig gehen, dann werden die Behandlungen angenehmer.
Genau, dann wird meistens nur geguckt oder mal vielleicht was ganz Kleines gemacht und einem Tipps gegeben, wie man das verbessern kann. Oder manchmal kann man sogar so ein frühes Stadium von Karies kann man erkennen und muss nicht direkt bohren, sondern kann es dann durch Verhaltensänderungen, Ernährungsänderungen stoppen. Dass keine Karies entsteht, die man quasi invasiv behandeln muss, also dass man wirklich den Bohrer ansetzen muss.
Ja, ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp. Aber auch das mit den angstspezialisierten Zahnärztinnen wusste ich tatsächlich nicht. Finde ich auch einen sehr guten Tipp, den du da gegeben hast.
Ja, und dass man halt auch einfach guckt, dass man es eben nicht so lange aufschiebt, dass man lieber öfter hingeht. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und was ich sehr cool fand, du hast ja am Anfang gesagt, was du so cool findest am an der Zahnmedizin ist, dass du ja eine Person, also du reparierst es in dem Moment und die Person geht eigentlich weg und ist erstmal repariert. Und jetzt an die, die Angst haben vor dieser Behandlung, ist erstmal vielleicht zu sagen, selbst wenn ihr eine unangenehme Behandlung hattet, seid ihr ja jetzt erstmal repariert. Und dann geht doch einfach ein halbes Jahr später wieder hin, dann wird nämlich sicher erstmal nicht wieder so eine schlimme Behandlung auf euch zukommen, sondern dann habt ihr die Möglichkeit, auch wieder eine positive Erfahrung zu machen. Also zu sagen, ah, es wird reingeguckt und es heißt, alles super, bis in einem halben Jahr wieder. Wollen Sie eine Zahnreinigung? Nein? Okay. Also, oder im besten Fall doch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber dass man dann wieder so geht es mir zumindest, dass, wenn ich mich getraut habe, nach einem halben Jahr, wo ich auch vielleicht eine unangenehme Behandlung, ich hatte diese ganz schlimme Weisheitszahn-OP, das war wirklich traumatisch und ich bin trotzdem ein halbes Jahr später wieder hingegangen, dass man dann mal hört, danke, 5 Minuten später, ich gehe wieder raus. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt würde ich gerne mal abbiegen, so in Richtung Berufsmöglichkeiten. Jetzt gibt's natürlich, haben wir einige schon genannt, wir haben die Kieferorthopädie genannt, Zahnärztin oder Zahnarzt zu werden, in der eigenen Praxis oder vielleicht auch in der Klinik. Das geht ja auch, ne? Also man muss ja nicht in die eigene Praxis, man könnte auch in die Klinik gehen. Jetzt habe ich eine Frage tatsächlich, weil wir das noch gar nicht besprochen haben. Es gibt ja auch Zahnärztinnen und Zahnärzte, die zum Beispiel auf Kinder spezialisiert sind. Müssen die noch mal was Spezielles machen oder kann man einfach sagen, ich habe Bock, eher mit Kindern zum Beispiel zu arbeiten, die an das daran zu führen auch und deswegen mache ich da jetzt eine Praxis auf oder muss ich da nochmal eine spezielle Sache machen zum Beispiel?
Also es gibt natürlich auch Fortbildung. Mhm. Der Zahnarzt ist auch in der Pflicht, Fortbildung zu machen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Fortbildung speziell für die Kinderzahnheilkunde, wo die Behandlungen auch teilweise anders sind als bei den Erwachsenen natürlich. Mhm. Das kriegen wir auch ein bisschen beigebracht. Das wurde jetzt auch neu eingeführt, dass man schon mal das auch übt an so Modellen. Es gibt auch so kleine Mini-Zahnmodelle, wo wir das üben. Ist ganz süß.
Stell mir sehr süß vor, ja.
Genau, und dann kann man halt sich quasi so über verschiedene Fortbildungen sich da schon drauf spezialisieren. Aber es gibt jetzt keinen eigenen Fachzahnarzt für Kinderzahnheilkunde.
Okay, aber es gibt da irgendwie, also es wird thematisiert, ihr habt auch mal so eine kleine Version, zumindest im Studium mal gesehen. Ja. Und okay, also das heißt, in die Richtung könnte man sich auch spezialisieren, Kieferorthopädie, wir haben Oralchirurgie gesagt. Und dann ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es natürlich, wie für alle anderen, die ein Studium abschließen, auch die Möglichkeit gibt, in andere Bereiche zu landen. Man kann auch in dem Bereich Gesundheitsversorgung, Gesundheitsamt, wie auch immer, landen, also in solche Richtungen gehen oder in Ministerien oder auch an der Uni bleiben. Ne? Das geht ja auch, man kann ja auch in die Forschung gehen und einfach an der Uni bleiben. Das sind auch Möglichkeiten. Gibt es auch irgendwie Leute, die dann, weiß ich nicht, gar nicht in die Praxis gehen, sondern in der Zahnärztekammer arbeiten oder ich weiß es nicht. Gibt es sowas auch? Ist dir sowas schon begegnet?
Genau, es gibt tatsächlich, ist mir gerade wieder eingefallen, ist auch sehr selten, es gibt noch ein Fach Zahnarzt für öffentliches Gesundheitswesen, heißt das, glaube ich. Mhm. Und das ist dann, ich kenne mich nicht so ganz gut damit aus, Das ist dann aber auch, glaube ich, sowas, wo man in diesen Zahnärztekammern oder im Gesundheitsamt oder sowas arbeiten kann.
Das sind AmtsärztInnen dann eigentlich, ne? Also das öffentliche Gesundheitswesen, das können ja die Humanis auch machen. Die sind dann Amtsärzte, das wird es dann für die Zahnis
ich
auch geben.
Ich denke, dass es sowas in der Art ist,
Okay, also das sind so die Möglichkeiten, die Richtungen, in die man gehen kann. Hört sich auf jeden Fall super interessant an. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, könnt ihr euch auf jeden Fall sehr gerne auch nochmal an uns wenden, aber vor allem auch vielleicht nochmal an die Zahnmedizin selbst, weil die sich einfach noch super viel besser auskennen, was das angeht. Wenn ihr dazu, was man alles werden kann oder auch zu anderen Punkten Fragen habt. Wir haben ja auch zum Beispiel am Anfang über das ganze Thema Bewerbung gesprochen. Du hast mal den TMS erwähnt. Da sage ich jetzt noch mal ganz kurz, der TMS ist der Test für medizinische Studiengänge und viel mehr erzähle ich dazu jetzt nicht, weil dafür müssten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Wenn ihr euch fragt, wie bewerbe ich mich eigentlich für Medizin oder für Zahnmedizin? Wie komme ich da rein? Wie funktioniert das alles? Wie läuft das mit dem Weg, den wir vorhin beschrieben haben über die Ausbildung? Also alle Fragen, die damit zu tun haben, bitte gerne an uns richten, an zsb@uni-mainz.de, weil wir euch sehr, sehr gerne dazu beraten und auch zu eurer Bewerbungsstrategie und wie ihr vielleicht dann in die Zahnmedizin reinkommt und dass es so klappt, wie es bei dir geklappt hat. Und auch bei allen anderen Fragen zu Studiengängen sehr, sehr gerne melden. Und hört doch nochmal in die Folge zu Humanmedizin rein. Einfach vielleicht nochmal zum Vergleich, ob das eine oder das andere besser für euch passt. Und vielleicht auch in die Folge Studieren ohne Abi. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle lieben Dank, Paul, dass du da warst, dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Ich bin total begeistert. Ich finde, es hört sich super an. Ich habe auch direkt Bock, wieder einen Zahnarzttermin zu machen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bin mir sehr sicher, du wirst ein ganz toller Zahnarzt. Ich freue mich schon, wenn du irgendwann, vielleicht machst du ja mal eine Praxis in Mainz auf, also weil du wirkst sehr sympathisch. Also ich würde sehr, sehr gerne bei dir in Behandlung
Dankeschön.
Sein. Ich glaube, du wirst das sehr, sehr gut machen.
Danke.
Ja, alles Gute für dich. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann in deiner Zahnarztpraxis.
Vielleicht, wer weiß.
Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch bitte weiter, dass es den gibt. Oder lasst uns eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns ganz doll. Dann wird der nämlich auch mehr gefunden. Und wie gesagt, einfach weitererzählen und unbedingt weiterempfehlen. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit und ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.